Zuerst Gottes Reich. Darum geht es in der folgenden Ansprache von Pfarrer Winrich Schäffbuch aus Stuttgart, die wir bei einer öffentlichen Veranstaltung aufgezeichnet haben.
So schön unsere Welt aussieht, bezaubernd, hinreißend, wie man sich begeistern kann an all dem Schönen. Und doch irgendwo, je näher man hinkommt, und da sieht man auf einmal Menschen mit ganz großen Nöten, mit Lasten, und das Leben wird schwer, und dann sind Kranke, und dort ist Streiten einer Familie, und das sind Menschen mit Sorgen, die werden mit dem Leben nicht mehr fertig, und man merkt auf einmal, dieses Leben ist eine ganz große Last, und diese herrliche Welt, die kann so schön aussehen, aber in Wirklichkeit kann sie zur unerträglichen, furchtbaren Last werden. Ich hatte bei mir in der Gemeinde einen Arzt, der Krebsarzt, und der hat mir eines Abends, war schon lang nach 10, angerufen und gesagt, ich war heute im Notarztdienst, aber jetzt muss ich Sie rufen, ich bin gerade in Ihrem Gemeindebezirk. Das ist jetzt der 5. Selbstmord, den ich habe. Kommen Sie schnell, ich kann das nicht mehr alles ertragen. Und ich kam dann schnell, es war gar nicht weit von unserem Haus entfernt, es war der Nachbargemeindebezirk, und dort hat sich ein Vater an der Türklinke erhängt gehabt, und die Frau war noch ganz proper, und der 10-jährige Junge kam rein und zitterte, wie er den Vater da tot sieht. Sagst du, das hat dein Vater gemacht? Ich hörte erst nachher, sie lebten in Scheidung. Dachte ich, ist das möglich in dieser Welt, dieser Hass, diese Gemeinheit, dieses am Leben verzweifeln, wo doch alles so herrlich sein könnte, aber das Leben wird zur unerträglichen Last, dass Menschen keinen Ausweg mehr wissen, wie sie mit diesem Leben fertig werden wollen. Und je mehr Sie sich mit Menschen beschäftigen, und Sie haben ja das Ohr dort, wo die Menschen leben, Sie hören, was die Menschen reden, und dann wissen Sie, wie das Sorgen sind, die man ja gar nicht lösen kann, ob das berufliche Sorgen sind oder ob Menschen versagen in der Leistung oder ob sie einander das Leben zur Hölle machen. Aber die Fragen um das Leben sind die beherrschenden Fragen heute bei uns. Und da muss man die ganze Kraft dran wenden, und da kann man Tag und Nacht unterwegs sein. Und wenn man sich bloß an einer Stelle richtig engagiert, sagt man, wie löst man das überhaupt? Das ist ja so schwierig, wie diese Nöte und diese Probleme überhaupt gelöst werden sollen. Die materiellen Sorgen, die gesundheitlichen Sorgen. Lass das mal alles auf der Seite liegen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird das mit dem anderen schon klappen. Also das ist ja eine Beleidigung. Das ist ja eine Verhöhnung der Gefühle der Leute, dass sie alle so still da sitzen. Was da Jesus uns zumutet, also im Ernst. Hatten Sie heute wirklich Ihre stille Zeit? Hatten Sie Gebetsstille an diesem Tag? Normalerweise, wir stürzen doch immer zuerst an die wichtigen Dinge. Wir sagen im Leben, mein Beruf ist mir wichtig, ich muss zur Schule gehen, ich muss meine Aufgaben anpacken, muss meine Lebensprobleme lösen. Das ist halt, die richtige Reihenfolge ist wichtig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird er das Übrige alles zufallen. Das ist ja eine Wette, die da Jesus mit uns eingesetzt hat. Probier das doch mal aus. Setze einmal alles auf eine Karte und du wirst es erleben und erfahren. Aber dazu haben wir ja oft den Mut gar nicht, und darum machen wir es immer umgekehrt. Wir fangen zuerst an und möchten die Probleme unseres Lebens lösen. Es ist ja erstaunlich, wie wir auch immer wieder versuchen, mit Vorträgen, mit Ratgebern und mit Büchern uns die Probleme ein wenig zu lösen, die Erziehungsprobleme, die so schwierig geworden sind, die Eheprobleme, die so schwierig geworden sind. Und dann sagen wir doch auch ganz schnell, da kann es jetzt nicht so gleich kommen mit Jesus und so, du musst mal zuerst anfangen mit den praktischen Fragen, die muss man ganz sachlich lösen. hat das mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun, ob Jesus wirklich der Herr ist, ob er der Chef ist, der die Macht hat in dieser Welt. Und dann diskutieren wir ganz schnell, wie ist das mit der Macht Jesu? Nein, Jesus sagt, ich will in deinem Leben das Kommando haben. Und auf einmal kommt es zum Vorschein, dass wir mit unseren ganzen Ängsten allein gelassen sind. Wir wissen ja alle nicht, was noch an Ängsten in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten über unsere Welt kommt. Ich denke immer noch, das World Trade Center war ja ein Platz in der Welt, wie es keinen zweiten mehr gibt, wo die ganze Elite der Wirtschaft und Rechtsanwaltspraxen und überhaupt von allem Businessleben zusammen war. Wer sich ein Büro im World Trade Center leisten konnte, der war ganz oben. Das war die Top-Adresse in der Welt. Es gibt in der ganzen Börse von New York keine solche Adresse wie das World Trade Center. Plötzlich im Augenblick alles zusammengestürzt. Zum Haufen Asche und Trümmern bloß noch. Das ist ja ein Schock. Wenn in dieser Welt die großen Dinge, die uns wichtig sind, so plötzlich zusammenbrechen können. Vor ein paar Monaten ist mein Bruder von einer Gemeindereise, die er mit Licht im Osten unternommen hat, in Russland zurückgekehrt und sagt, ich habe da gewisse Probleme, und ist zum Arzt gegangen, und kurze Zeit später stand es nach einer Operation fest. Er ist unheilbar krebskrank und keiner weiß, wie lange er noch lebt. Man kann das immer theoretisch vorher überlegen, aber wenn man dann vor der Situation steht, ja, bei mir, wenn das jetzt bei mir ist, und plötzlich ist mein Leben ganz unsicher geworden, da gibt es noch ein paar Maßnahmen, die man probieren kann, aber sind es noch Monate oder sind es vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre, die ich leben kann? Wenn mein Leben so dahin geht, so plötzlich zusammenbricht, dann kommen die Angst und die Sorgen brechen auf. Wo habe ich denn Sicherheit? Wo kann ich denn leben? Und darum suchen wir dauernd nach Sicherheit. Wir haben ja in unserer Welt alle möglichen Sicherheiten, die es nirgendwo auf der Welt gibt. Weil man auch bei uns das Klagen so gut beherrscht, müssen wir uns das zunächst einmal nochmal klar machen. Nirgendwo auf der Welt gibt solch eine Absicherung, wie wir sie haben. Soziale Absicherung, Sicherung vor Arbeitslosigkeit, Sicherung vor Invalidität, Sicherung vor allen Katastrophen, die geschehen können. Kein Mensch in unserem Land kann durch dieses Netz durchfallen. Für jeden ist er noch da. Ob er Staatsbürger ist oder ob er nur Gast in unserem Land, wird gesorgt. Gibt nirgendwo in der Welt. In den USA undenkbar. Und trotzdem spüren wir, das Leben ist nicht behütet. Ein Freund von mir war neulich, er ist Baumzüchter, gehört zu den Vorstand der deutschen Baumzüchter. In Afrika haben wir ihn gebraucht für ein großes Projekt von Apfelbäumen in Äthiopien. In 3000 Meter Höhe haben diese schöne Apfelplantagen, die Christengemeinden. Und er hat ein paar Fachrate gegeben und kam zurück und hat gesagt, ich habe was erlebt, das muss ich allen Menschen erzählen. Wir sind mit dem Auto unterwegs gewesen, haben im Auto kurz gestoppt, und da war eine Frau, die hat auf ihrem Kopf einen großen Korb getragen, ein Zentner Brennholz. Und wir haben die Frau gefragt, wo sie denn das Brennholz hinträgt. Und dann hat sie uns erzählt, sie geht 50 Kilometer weit, trägt sie dieses Brennholz auf einen Markt und verkauft das, damit ihr Kind in der Schule einen Bleistift hat. Mit einem Bleistift für ihr Kind kaufen kann. Und er kam zurück und sagt, ich wusste nicht, dass Menschen so leben, dass eine Frau sich die Hacken abläuft und trägt, was sie schleppen kann, damit ihr Kind einen Bleistift in der Schule hat. Wissen Sie, was Armut ist? Soll nie mehr einer bei uns sagen, es gäbe Armut bei uns. Das ist arm. Wenn einer nicht weiß, wo er das hernehmen soll und sich kaputt arbeitet, damit er einen Bleistift für sein Kind für die Schule kaufen kann. Und wenn man die Sorgen des Lebens da ansieht, wie soll ich mir da leben können mit all den Problemen. Du musst dich deiner Gefährdung und deiner Ohnmacht stellen. Das ist wahr. Keiner von uns kann sein Leben selber meistern. Keiner kann für sein Leben sorgen. Keiner kann sein Leben sichern. Und es war für die Jünger Jesu eine ganz gewaltige Erfahrung, als sie Jesus begegnet sind. Als sie am Abend mit dem Nachen auf den See hinausgefahren sind und gerudert haben, und dann fing das langsam an, dass die Wellen gekräuselt waren, und dann merkt man, der Wind wird ein wenig heftiger. Am Anfang ist es lustig, wenn das Boot so ein bisschen durch die Wellen springt. Und dann sagten die Männer, jetzt wird's aber hart, jetzt wird's toll, weiß noch, wie vor 12 Jahren, das ist schon hart. Und dann kommt der Punkt, auch bei Männern, wo sie auf einmal spüren, nein, jetzt geht's über unsere Kraft. Und dann fangen sie auf einmal Angst an, dass die Angst sie packt. Man kann ja lange im Leben sagen, ich habe keine Angst, mir kann keiner. Es kann doch ein Seemann nicht erschüttern und keine Angst, lass doch mal. Und plötzlich ist da die Angst. Und dann schreien sie aus Leibeskräften, Herr, wir kommen um, mach doch endlich was. Wenn du Jesus machst, das hilft doch. Sie dürfen so beten. Soll ihnen niemand vorschreiben, wie sie beten dürfen. Es gibt Leute, die sagen, man darf nur Lobpreis machen. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Sie dürfen zu Gott schreien, sie dürfen klagen bei Gott, sie dürfen weinen. Aber sie dürfen mit all ihren Gefühlen zu dem schreien, der der Herr ist. Und dann kommt die Antwort Jesu, o ihr Kleingläubigen. Sie waren doch gläubig, die waren doch mit Jesus gewandert. Aber jeder von uns muss in seinem Leben ganz oft durch dieses Tal durch. Dass er auf einmal merkt, halt mal, ich kann es jetzt nicht mehr fassen. Ich weiß immer nicht, ob ich es besser übersetzen sollte, statt kleingläubig, kurzgläubig. Wir können ja jetzt bis zum Ende der Veranstaltung ganz gut glauben, aber wenn zu Hause wieder die Probleme auf Sie einstürzen, dann ist das schon wieder abgeschnitten. Meist ist nur ein kurzer Glaube, der hält nicht durch, in den wirklichen Gefährdungen unseres Lebens. Haben Sie einen Glauben, der Sie durchträgt, auch durch die schweren Krisen Ihres Lebens? Gott führt Sie durch Krisen. Gott führt Sie durch Wegstrecken, wo Sie nichts mehr fühlen von der Nähe und Gegenwart Gottes. Wo Sie durch Anfechtungen gehen und verunsichert sind und nicht mehr weiter wissen. Und wie kommen Sie dann durch diese Krisen durch? Es war für diese Jünger das Erlebnis, wie Jesus plötzlich in diesem wild umhergewirbelten Kahn steht. Wie geht es überhaupt? Das kann doch niemand. Das kann bloß Jesus. Er steht. Und dieses Bild dürfen Sie nie vergessen. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Der große und gewaltige Herr. Niemand kann ihm seine Macht streitig machen. Keine dunkle Macht der Welt, kein Satan und kein Teufel kann ihm irgendwo den Thron streitig machen. Jesus hat alle Gewalt und er hat alles unter seiner Kontrolle. Und dann spricht er dieses Wort, schweig und verstumme. Und es wird ganz still. Ich bin am Samstag mit einer Reisegruppe aus der Türkei zurückgekehrt. Und das ist ja beeindruckend, wenn man durch die alten Trümmer von Ephesus geht. Ephesus war eine große Stadt, in die einst Paulus gegangen ist. Und man wundert sich ja, wie dort das ganze Heidentum der damaligen Zeit konzentriert war. Diese Artemis ist ja die alte Astarte, eine Sexgottheit mit all ihren Symbolen. Ein schrecklicher Kult, der da in diesem Heiligtum getrieben wurde, das zu den Weltwundern damals gehörte. Und da waren ja unzählige Tempel. Und die ganze Stadt war davon geprägt. Und da ging ein Paulus hinein, ein Wandroch. Also wenn Sie Hausbesuche machen, haben Sie so eine Situation noch nie gehabt. Der Paulus kam in diese Stadt Ephesus. Da waren vor ihm schon der Apollos dort, der hat auch schon dort gewirkt, aber wie der Paulus kam, und da fing er an, einfach von Jesus zu erzählen. Und das hat auf einmal eine Wirkung gehabt. Sie müssen das begreifen, wo wir den Namen Jesu ausrufen, da richtet Jesus seine Herrschaft über Menschen auf. Und da geschieht auf einmal etwas. Da haben sich Menschen bekehrt, die haben ihre Zauberbücher verbrannt, die haben sich losgesagt von ihren dämonischen Gebundenheiten. Es ist ja ganz wichtig in seinem Leben, dass man einen klaren Schnitt macht mit all den dunklen Dingen, die uns prägen. Wir leben in ganz schlimmen Gewohnheiten der Lüge, des unrechten Besitzes, der Mogelei, der Streit, Verhaftung in der Ehe, der Spannung, des Ich-Sucht und wo wir alles drinstehen, Hochmut und Geiz und Neid und was alles uns beherrscht. Und die von Ephesus, die zum Glauben kamen, die haben sich radikal losgesagt. Sie sagen, ich will jetzt mit Jesus gehen. Jesus soll in meinem Leben das erste und das letzte Wort haben. Er soll mich regieren. War interessant. Das war in der Stadt solch eine Bewegung durch die schlichte Predigt des Paulus, dass plötzlich der Verkauf dieser Kultgegenstände, der Artemis-Tempel, der Diana-Tempel, nicht mehr funktionierte. Und die Goldschmiede kamen in eine große Wirtschaftskrise, in eine Verkaufsflaute. Und nur einfach, weil die zum Glauben kamen. Das war eine Wirkung im Leben. Unser Glaube muss sich ins Leben hinein auswirken. Und jetzt hat mich bei diesem Besuch interessiert, mir war das gar nicht mehr gegenwärtig, ich war schon mehrfach in Ephesus, dass da ein Tempel für den Domitian gebaut wurde. Das müssen Sie wissen, ein herrlicher Tempel, wo noch die ganzen Säulen stehen. Domitian hat eine brutale Christenverfolgung damals gemacht im Römerreich am Ende des ersten Jahrhunderts. Und das war furchtbar über diese blühenden Christengemeinden, die sind weggegangen. Und damals war in Ephesus noch ein alter Jesus-Jünger, der war der Vorsteher der Kirchengemeinde, es war der Johannes. Und der Kaiser Domitian hat getobt und hat gesagt, ich will diesen Mann sehen, der da so störrisch ist und so steht. Ist ja ganz wunderbar, wenn Christen sich nicht beugen vor den Mächten der Welt, sondern sagen, ich diene Jesus und ich katzbuckle nicht vor den Leuten. Ich hänge meine Meinung nicht nach dem Wind der Zeit, sondern ich habe Prinzipien und ich stehe für die Wahrheit ein. Und ich bin unbestechlich. Und dann wurde Johannes nach Rom bestellt und der Domitian ließ ihn anbrüllen und sagte, ich werde dich noch klein kriegen. Und hat ihn dann ins Straflager nach Patmos versetzt. Und dort hat ihm der Herr Jesus eine Schau gegeben, der Weltgeschichte, die Offenbarung, die Johannes dann noch niedergeschrieben habe. Ich sah den einen, Erste und der Letzte und der Lebendige. Und dann hat er es diesen Gemeinden geschrieben, die waren ja entweder lau geworden oder waren sie mit Irrlehren vermoppelt oder waren sie im Absterben begriffen. Die Gemeinden gehen ja nach kurzer Zeit immer schon durch Krisen durch. Da waren die Sendschreiben des Johannes, werde wach und stärke das andere, der sterben will. Der auferstandene Jesus, der Herr, der prüft euch kritisch, wie es bei euch steht mit eurem Glaubensleben. Ist Jesus wirklich im Mittelpunkt eures Denkens? Ist euer Blick fixiert auf den, der da hat die Schlüssel der Hölle und des Todes? Und dann schildert er, wie die über diese Weltgeschichte, diese ganzen unheimlichen Entwicklungen, wenn immer stärker in der Weltgeschichte das Böse im Mittelpunkt steht und alles beherrscht, die Gottlosigkeit. Die Weltgeschichte geht ja an ein unheimlich dramatisches Ende zu. Die Zahl der Christen wird kleiner, nicht größer. Und das Böse reift immer stärker aus und wird immer machtvoller. Und dann schildert Johannes das Große. Nun ist das reich geworden in der Herrlichkeit. Und wir gehen auf die große Zukunft zu, das neue Reich Gottes in der Ewigkeit. Aber das Schöne, dass jetzt schon in dieser unheimlichen Weltentwicklung, wo Gott die Welt dahingegeben hat, hineingegeben in die dunklen Mächte und der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt und diese Welt ins Verderben reißt, dass unsichtbar Jesus in dieser Welt schon seine Gemeinde sammelt und sein Reich baut. Das beten wir am Vater unser, dein Reich komme. Und Jesus sagt seinen Jüngern, das Reich Gottes ist mitten unter uns. In dieser unheimlichen Weltgeschichte, wie dunkel es auch werden kann, da ist schon jetzt mittendrin das Herrschaft, der Herrschaftsbereich Jesu angebrochen, das Reich Jesu angebrochen und ist da und ist schon lebendig. Jetzt steh doch und jetzt ist ganz wichtig, tragt diese Herrschaft Jesu hinein in die weite Welt. Wissen Sie, dass in allen Ländern der Welt eine große Sehnsucht nach Jesus da ist? Ich treffe immer wieder heute Leute, auch bibeltreue Leute, sagen, warum soll man Moslems missionieren? Die glauben doch auch irgendwie an Gott. Wenn ein Moslem fünfmal am Tag betet, und nur einmal einen kurzen Augenblick nicht bei der Sache ist, ist all sein Gebet für die Katz. Sie wissen gar nicht, was Gesetz ist, wenn Sie durch Gesetzesverordnungen selig werden wollen. Wie soll das gehen? Wie wollen Sie die Reinheitsgesetze denn einhalten? Wie wollen Sie denn vor Gott gerecht werden? Und die wissen gar nicht, dass Gott in der Vaterliebe brennt und vergeben will und Schuld auslöschen will. Und dass Jesus schon bezahlt hat und dass wir frei und los sind und Zugang zu Gott haben. Das muss man doch Menschen erzählen. Und noch viel wunderbarer, dass Jesus seine Herrschaft im Leben von sündigen Menschen aufrichten will. Mit Jesus kann man in dieser Welt alle Macht des Teufels und der Hölle besiegen. Jetzt sollten wir mutiger und entschlossener in diese Welt hineingehen. Wir sollten gar nicht so viel klagen und jammern und sagen, in der Welt, da ist so finster und da ist so gottlos und da passieren so schreckliche Dinge, sondern da braucht es wieder junge Zeugen Jesu, die sagen, wir wollen für Jesus etwas Kühnes wagen, so wie in der Mission. Wo einst die ersten Missionsboten hinausgegangen sind, da war schon die Schiffsfahrt ein Abenteuer. Ich habe da so ein Buch geschrieben, Jenseits der endlosen Meere, da wollte ich es einfach mal aufzeigen, weil das heute vergessen ist. Wie das ein Abenteuer war, da war keine Sicherheit da, die hatten überhaupt keinen Schutz der Mächte, die hatten nur eines hinter sich. Jesus sendet mich und er ist der Herr. Und dann ging es durch solche Dunkelheiten und solche Gefahren. Wie der Ludwig Nommensen hinausging zu den Batak, hat sie angefangen, dass doch Koch ihn vergiften wollte und sie haben alles probiert, um den Missionar auszuschalten. Vor ihm waren schon einige Missionare umgebracht worden. Und da war ein großes Götzenfest, da waren 10.000 Batak aufmarschiert und hatten ihre Speere bei der Hand und hatten sich in den Trancezustand hineingetanzt. Und dann schrien sie, der weise Mann muss sterben, die Götter sagen, der weise Mann muss sterben. Und dann ist Nommensen ganz ruhig hineingetreten in die Mitte und hat gesagt, das ist nicht Gott. Gott hat eine andere Botschaft für euch. Er steht ganz allein vor 10.000 Menschen, die sich entschlossen haben, ihn zu töten. Und keiner rührte ihn an. So stark ist Jesus. Da, wo Jesus sein Reich aufrichtet, seine Herrschaft. Ich bin so froh, dass das das Predigtthema Jesu war. Das haben wir oft vergessen. Das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Johannes der Täufer hat gesagt, bald wird's kommen. Nach mir kommt einer und der kann sagen, mit Jesus ist angebrochen. Und Jesus hat es verknüpft mit der Botschaft, tut Buße, mach einen Strich in deinem Leben. In vielen Christengemeinden hat man eine Angst davor, das Wort Bekehrung in den Mund zu nehmen. Warum eigentlich, weiß ich auch nicht. Dann sagt man, dann kommt man gleich, kann man das mit der Stoppuhr messen, das ist dann das schlimmste Argument, ob die Bekehrungsstunde dann und wann war. Ist gar nicht nötig, dass ich den Zeitpunkt wissen muss. Aber in deinem Leben muss ein Einschnitt sein, ein ganz klarer Einschnitt, wo du sagst, einst und jetzt. Ein dicker Strich. Ich habe in meinem Leben einmal alles geändert. Ohne den kann man nicht selig werden. Egal wie lang der Abschnitt dauert, aber ein Einschnitt muss sein, wo du sagst, eins habe ich anders gelebt, aber dann habe ich alles auf die eine Karte Jesus gesetzt und habe mich ihm ganz ausgeliefert. Und das geht nur so, wie Jesus sagt, Buße heißt, das Wort Buße ist blöd, seitdem die Polizei die Knöllchen da hinter den Windschutz, Scheibenwischer da steckt und das man auch noch Buße nennt. Bekehrung, das ist das richtige Wort vom Hebräischen her. Bekehrung, mach eine Kehrtwendung, reiß das Steuer herum, mach in deinem Leben eine Wende, die wirklich das Wort verdient hat, in deinen Geldgeschäften, in deinen Gedanken, in deinem, was du mit beschäftigst, mit deiner Wunschwelt, mit deinem Lesestoff, mach eine Wende. Lass das Alte, das vor Jesus nicht bestehen kann, brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will. Brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will. Wenn zwei Eheleute sagen so, wir fangen neu an mit Jesus. Unsere Ehe soll anders sein. Wir sind keine perfekten Leute, aber wir wollen mehr mit Jesus leben. Ganz jetzt mit ihm. Und das hat Jesus gepredigt und dann auf einmal, welche Veränderungen sind da geschehen. Und das ist in der Mission so gewaltig, wenn man das einmal sieht, wenn plötzlich ganze Volksstämme, die im Alkohol versumpft waren, die Longbavan auf Borneo, da hat keiner mehr gearbeitet, die sind am Verhungern gewesen, da war keine Zukunft mehr, die Kinder sind gestorben. Und kam das Evangelium hin, auf einmal haben sie um die Äcker gekümmert und dann haben sie um die Familie gekümmert, dann wurde es auf einmal erneuert und mit der Trunksucht war das vorbei. Das kann man ja überall beobachten. Eine Wende, ein Verantwortungsbewusstsein entsteht da. Das Evangelium will uns im ganzen Lebensverhalten verändern. Darum spricht Jesus vom Reich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Das ist ein Ruf an uns heute, ein Ruf an uns. Wenn wir an diese Jesusworte denken, wo Jesus das so toll beschrieben hat. Guck mal, die Blumen an, die Lilien, das ist ja ein Unkraut in Israel. Guck mal die Lilien an, wie die wachsen. Dann sagen wir ja ganz schnell, ja, ja, aber die Lilien, das ist ja Unkraut und wenn der Herbst kommt, dann verdorren die und dann reißt man die raus und dann verbrennt man die. Sag ich, ja. Stimmt, mit dem Kraut geht's so. Ihr seid viel mehr als die Lilien. Warum sind wir mehr? Weil Jesus nicht für die Lilien gestorben ist, sondern für Menschen. Er hat sein Leben geopfert. Und das Wort Jesu richtet sich an dich. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er will dein guter Hirte sein. Wie oft hat er bei dir angeklopft, dich gerufen? Und wenn wir sagen, aber was wird mit meinen beruflichen Dingen? Was wird mit meinem Leben? Was wird mit meiner Krankheit? Bist du ganz gewiss, dass du zum Reich Jesu gehörst, zum Herrschaftsbereich Jesu? Ist Jesus wirklich der Herr deiner Gedanken, deines Lebens, deines Herzens, deines Ichs? Ist Jesus dein Chef? Dann brauchst du dich nicht sorgen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Erledig das einmal, dass du ganz und völlig bei Jesus bist. Und dann sehen wir auf einmal wieder die schrecklichen Krankheiten auf uns zukommen. Dann gucken wir den Arzt an und wir wissen nicht, was weitergeht. Wissen Sie, dass das zum Menschenleben dazugehört? Dass wir keine Sicherheit garantiert haben? Ob sie Christ sind oder nicht Christ. Niemand kann ihnen Gesundheit garantieren. Auch kein Wunderdoktor. Kein Kurpfuscher kann ihnen das garantieren. Ich mache das immer in einer sehr drastischen Weise gerne klar. Es gibt ja Menschen um uns her, die sagen, Jesus war ein guter Mensch. Das ist so die Volksreligion. Wenn man so mit Menschen sich unterhält, was glaubt ihr so, was denkt ihr über Jesus? Der eine sagt, der war ein politischer Revolutionär und der andere sagt, er war vielleicht ein Wunderheiler. Und die meisten Menschen würden sagen, Jesus war ein guter Mensch. Ideal, so kann man zwar in unserer Welt nicht mehr leben, aber ich bewundere ihn und ich gebe ihm die Anerkennung, dass er ein ganz super Mensch war. sei, das war er nicht. Ganz gewiss war er das nicht. Weil kein irdischer Mensch kann sowas sagen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder gar der Anspruch, er dürfte Schuld vergeben. Wenn Jesus ein guter Mensch war, nein, dann war er der schlimmste Verführer, der je auf der Welt gelebt hat. All die Worte Jesu geben nur einen Sinn, wenn er wirklich der Herr ist und wirklich der Heiland ist, auf den man sich im Tod und im Leben verlassen kann. Wenn Jesus seinen Jüngern sagt, guck doch mal an, die Vögel, ihr seid nicht bloß einfach ein Naturprodukt, ihr seid doch viel, viel mehr. Die ganze Liebe des Vaters gilt euch. Der Vater im Himmel sorgt sich doch um euch. Wie kann ein guter Mensch sowas sagen? Aber Jesus bekräftigt es als die Wahrheit. Und darum darf ich meine Sorgen wirklich weglegen und kann sagen, danke Jesus, du hast die Regie. Ich habe oft in meinem Leben in vielen Situationen auch gemeint, jetzt ist alles am Ende. Das waren berufliche Dinge, das waren Schwierigkeiten der Gemeinde, wo ich dachte, jetzt hört alles auf. Das war auch mein eigenes Versagen, wo man in die Grenzen seiner Macht kommt, wo man nachts aufwacht und sagt, du schaffst das nie, du kommst da nie hoch, das kannst du nie leisten. Schweiß auf der Stirn und sagt, ich habe Angst, wie soll ich das noch bewältigen? Und dann war es in diesen Nachtstunden so herrlich, dass ich mit Jesus drüber reden durfte. Und sage, Jesus, jetzt weißt du alles. Jetzt bin ich gespannt, wie du das zu Ende führst. Ich lege das wie ein Kind beim Vater in die Hände. Mach du das fertig. Du bist doch der, der Verantwortung allein hat. Ich will doch bloß, dass du jetzt in meinem Leben das kontrollierst und dass du in die Hand nimmst. Wir reden so gerne hier von einer Sachlichkeit, als ob wir die Probleme dieser Welt sachlicher angehen können, als dass wir sie mit Jesus bereden. Ich war ein Kind mit 5 Jahren, als wir die Bombenangriffe im September 1943 in Stuttgart erlebt haben. Und das bleibt für mich als Kind ein Erlebnis, schon wie man dann die 4 Stockwerke hinuntergerannt ist und im Sutre hatte man ja überhaupt gar keinen Schutz, es gab ja keine richtigen Schutzräume. Und da saß man dann und dann haben die Luftminen eingeschlagen und der Boden hat gewackelt. Ich bin Gott so dankbar, dass ich das in meiner Jugend spüren und fühlen durfte, wo man meint, man verstickt schon vom Staub, wo die Männer gebrüllt haben, es ist alles aus, wir sind verschüttet, wo man das Heulen der Luftmine hört und die Mutter saß da, drückte unsere Gesichter in ihren Schoß und betete mit uns den 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich weiß nicht, wie lange Sie noch zu leben haben. Ist ja auch eine tolle Sache, wenn der Herr einen heimholt zur Herrlichkeit. Für die Zurückbleibenden ist immer schwierig, aber für die, die befördert werden zur Herrlichkeit, ist ja was Großes. Wenn man vom Glauben zum Schauen gehen darf, eintreten darf in das Reich Gottes, sichtbar. Aber sind Sie bereit? Haben Sie Ihr Leben geordnet? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Gerade in dieser Not der Welt beobachte ich immer wieder, wie viele Christen nur vordergründig die materiellen Nöte der Welt sehen. Auch immer wieder beim Helfen sagen, ja, aber da muss man doch ganz praktisch helfen. Ja, mit Brot und mit Geld. Wissen Sie, dass viele Hilfe, die in der Welt gegeben wird, für die Katz ist, weil sie nur in der Korruption landet, in der Misswirtschaft, in der Ausbeutung? Das Wunderbare bei uns Christen ist doch, dass wir alle Hilfe, die wir geben in die Notgebiete der Welt, dorthin geben, wo gleichzeitig das Evangelium dazukommt und Reich Gottes draus gemacht wird. Wo Menschen umgewandelt wird, dass der Heilige Geist in ihnen regiert. Liebe, Freude, Friede, Geduld und dann noch praktische Hilfe. Was ist das für eine herrliche, wirksame Kombination? Ich kann gar nicht verstehen, dass ganz viele christliche Hilfsorganisationen geben, die rein sozial helfen. Aber wir haben doch noch eine Sache, und da sehen die Organisationen oft draußen ganz klar und sagen, Mensch, ihr habt ja eine Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten, die Vertrauen haben, die Verantwortung vor Gott übernehmen können und wo wirklich etwas sinnvoll eingesetzt wird und eine Veränderung geschieht an Menschen, weil, ja, jetzt sagen wir es mit unseren Worten, weil Christus wirkt durch all die Dienste hindurch. Es sind nicht Menschen, sondern wo auf einmal Christus etwas tut, da lohnt sich was zu investieren, da lohnt sich was einzusetzen. Kann man sich darauf fest verlassen? Darauf kann man sich absolut verlassen. Und gerade auch in den Situationen, wo man meint, man komme zu kurz. Ich sehe den Apostel Paulus noch, wie er da in den Gefängnissen hängt und denkt, jetzt hat mich der Herr vergessen, hat er nie gedacht. Er hat gedacht, es ist eine interessante Regie, die Jesus jetzt mit mir vorhat, dass er mich 2 Jahre lang im Gefängnis in Caesarea sitzen lässt. Und dann hat den Gemeindegliedern in Kolosse geschrieben, jetzt betet für mich, dass ich den Gefängnisbeamten ein tolles Zeugnis geben kann. Er hat jede Situation seines Lebens nur daraufhin geprüft, wie kann ich daraus etwas machen fürs Königreich Jesu. Wie kann Ihr Leben reich werden? Sie müssen gar nicht weit gehen. Sie müssen nicht nach Afrika gehen oder nach Asien. Wenn Sie Ihr Haus, Ihre Familie, Ihr Leben, Ihren Körper neu Jesus ausliefern, sagen, Jesus, das soll dein Reich sein, wo du herrschen kannst. Ich will auf deine Stimmen, auf dein Wort hören. Ich will mich treiben lassen von deinem Geist. Dass sie sagen, ich bin ein solch Empfangender, dass der Geist Jesu mich treiben kann. Der Heilige Geist soll mich treiben, soll meine Gedanken erfüllen. Sein Wort soll mich bewegen, dass meine Worte davon geprägt sind, dass meine Taten Taten der Liebe sind, dass ich nicht verletze, sondern Liebe übe, dass ich Frieden stiften kann, dass ich Gutes tue. Sie brauchen sich nicht sorgen, wie alles geht. Lassen Sie mich schließen mit Hedwig von Redern. War ja eine Liederdichterin. Sie war in eine ganz schwere Krise gestürzt worden. Sie waren auf einer Reise unterwegs in München, als sie ein Telegramm bekam, Vater tot. Dass sie Vater tot, Vater tot. Mein Vater ist tot! Und über Jahre in der Depression gelebt. Und dann ist noch das elterliche Haus abgebrannt. Und sie war so verwundet, war unfähig, irgendetwas tun zu können. Und dann kam sie nach Berlin und da war der Graf Pückler. Und da hat er Hedwig von Redern gesagt, Sie dürfen sich nicht verkapseln in Ihrem Schmerz, sondern Sie müssen Ihre Gaben zur Verfügung stellen für Jesus. Ja, was soll ich denn machen? Sagt er, das ist eine Sonntagsschule im Keller beim Haus vom Graf Bernsdorf und da halten Sie den Berliner Jungs. Sonntagsschule. Ich kann doch den Jungen nicht Sonntagsschule machen. Nein, sicher. Wissen Sie, dass der Heilige Geist eine Gabe ist, die man erwecken kann? Und da wird man auf einmal fähig. Da werden Leute, die gehasst haben, fähig zur Liebe. Auch Leute, die keine Gabe haben, kriegen plötzlich Begabungen mit. Und dann fing es bei der Hedwig von Redern an. Ich sagte, jetzt habe ich es gemerkt, wie ich gelebt habe. Sie hat sich geöffnet für dieses Wirken der Energie Gottes in ihrem Leben, hat sich fürs Reich Gottes zur Verfügung gestellt. Dann hat sie Krankenbesuche gemacht, dann hat sie eine Bibelstunde für Krankenpflege angefangen. Und dann hat sie die Schutzmann-Polizisten-Bibelschule in der Molkerei Bolle in Berlin begonnen. Und als der China-Missionar Hudson Taylor durch Berlin hindurch kam, hat er gesagt, was sind das für mütterliche Figuren, diese Bahnbrecher, war Hedwig von Redern. Und die hat so ein Lied gedichtet, bleib an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Jetzt such nicht irgendwas Neues, sondern bleib an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Rechne du mit der Energie Gottes und lass ihn wirken in deinem Leben, machtvoll wirken. Trachte aber du danach, dass du ganz im Königreich Jesu drin bist, dass Jesus über dein Leben ganz herrschen kann. Liefere dich ihm aus, gib dich ihm ganz hin. Dann kann keine Macht der Hölle dir mehr was antun.